Zum Thema Unterscheidung der Geister möchte ich anfangen mit einem Zitat aus dem ersten Johannesbrief, und zwar aus dieser neuen Übersetzung, das Neue Testament, eine Übersetzung, die unsere Sprache spricht. Angefangen hat diese Übersetzung von einigen Regensburger Universitätsprofessoren in den 70er Jahren. Unter anderem war auch der damalige Professor Josef Ratzinger mit dabei, bei dem Gedanken, wir brauchen sowas dringend. Und als so die ersten Vorlagen kamen, hat es die Deutsche Bischofskonferenz abgelehnt, denn sie wollten keine Konkurrenz zur Einheitsübersetzung. Die Einheitsübersetzung soll auch in die Liturgie kommen und die Leute sollen sich daran gewöhnen und nicht durch andere Übersetzungen abgelenkt werden. Ich weiß noch, wie unsere Barbara gesagt hat, die ist bloß falsch geschrieben, das muss man mit Z schreiben, Einheitsübersetzung. Das gehört eingeheizt, weil sie nicht so gut und so nicht so genau ist. Und sie hat dann immer lieber andere Übersetzungen benutzt. Im Alten Testament lieber dieses Stange-Kürzinger und im Neuen Testament Stier, Fridolin Stier. Das war zwar eine härtere Sprache, aber viel genauer. Während die Idee, dass ein moderner Mensch versteht, hat man entweder die evangelische, freikirchliche Übersetzung, die gute Nachricht genommen, aber dann wollten sie doch eine mehr katholische haben und das ist dann in Rom weitergemacht worden und jetzt gibt es sogar hier, habe ich gesehen, ich habe schon wieder 4 Exemplare abgekauft und die Leute in unseren Bibelkreisen, die wollen es alle haben, weil es so verständlicher ist im Vergleich zu anderen. Da lesen wir im ersten Johannesbrief, das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da, vor aller Zeit. Wir haben es selbst gehört. Ja, wir haben es sogar mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen berührt. Das Wort, das uns die Botschaft vom Leben brachte. Christus selbst ist dieses Wort. Er ist das wahre und einzige Leben. Dieses Leben hat sich uns gezeigt, wir haben es gesehen und können es bezeugen. Wir verkünden euch, dass dieses Leben das ewige Leben ist. Es war erst bei Gott, dem Vater, und hat sich dann uns gezeigt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter. Wir möchten, dass ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir die Freude, die Gott uns schenkt, zusammen mit ihrer Fülle erleben können. Die Botschaft, die wir von Christus empfangen haben und die wir euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht, reines Licht. Bei ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir mit Gott verbunden sind, in Wirklichkeit aber in der Finsternis der Sünde leben, dann wäre das eine Lüge und unser ganzes Leben wäre unwahr. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir mit ihm und untereinander Gemeinschaft und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns vor aller Schuld. Das ist sozusagen wie eine Ouvertüre. Eine Einstimmung in unser Leben als Christ, die wir doch in einer Welt leben, die nicht so im Licht ist, wo es auch falsche Lichter und Irrlichter gibt, die uns irgendwie ablenken oder in die Irre leiten möchten. Darum ist es wichtig, ganz bewusst festzuhalten an so den Grundsätzen der Unterscheidung. Wir wissen ja von den Charismen des Heiligen Geistes, von denen wir sicher manche schon auch persönlich erfahren und erlebt haben, heißt eines: Unterscheidung der Geister. Das heißt, wir müssen erkennen, was ist wirklich vom Geist Gottes. In diesem Büchlein, Komm und folge mir, habe ich darüber schon vor Jahrzehnten mal etwas geschrieben, und zwar bei diesen Charismen. Die Gabe der Unterscheidung der Geister ist nicht in erster Linie die Fähigkeit zur Kritik oder zum Urteil, noch die Einschätzung der Personen, sondern das, was dahinter steckt, die Geister, gute oder böse. Unterscheidung der Geister braucht man gerade heute oft. Nicht nur, wenn man es mit jemandem zu tun hat, der von Dämonen oder Teufeln besessen ist oder geplagt wird, um das zu erkennen und da den Menschen zu befreien, sondern wir bekommen diese Gabe auch, damit wir erkennen, was für Kräfte oft dahinter stehen, die manches tun, als wenn es gut wäre, wo aber doch dahinter der Vater der Lüge steckt. Und auch in der allgemeinen Seelsorge sind diese Gaben der Unterscheidung oft von größter Bedeutung. Der Schlüssel zur Lösung vieler Probleme wird dadurch gegeben, bis hin zur Befreiung im Geist. Wenn man es mit Leuten zu tun hat, die physische oder psychische Probleme haben, oder die unter körperlichen Defekten oder Krankheiten zu leiden haben, sind ja auch die anderen Gaben des Geistes von großer Bedeutung, des Glaubens, der Heilung, der Wunder und so weiter. Aber wirklich am Anfang, um zu unterscheiden, was ist echt und von Gott, müssen wir lernen, uns einzuüben. Und da gibt es verschiedene Kriterien. Das erste, was ich einmal so richtig gelernt habe, war von Heiligen Ignatius von Loyola, ein ganzer Teil bei den 30-tägigen Exerzitien, die ich da einmal mitgemacht habe. Und Ignatius von Loyola schildert, gibt uns gewisse Regeln zur Unterscheidung der Geister. Und die erste Regel, ja, denen, die von einer Todsünde zur anderen schreiten, pflegt der böse Feind gewöhnlich scheinbare Freuden vor Augen zu führen, indem er bewirkt, dass sie sich sinnliche Genüsse und Lüste vorstellen, damit sie umso mehr in ihren Lasten und Sünden bleiben und sie weiterführen. Der gute Geist dagegen befolgt bei solchen Personen das entgegengesetzte Verfahren, indem er sie beunruhigt und durch die innere Stimme der Vernunft Gewissensbisse erregt. Das ist das eine. Aber bei denen, die bestrebt sind, sich von ihren Sünden zu reinigen und im Dienst Gottes, unseres Herrn, vom Guten zum Besseren aufzusteigen, ist es genau umgekehrt. Dann ist es nämlich der böse Feind, der einem Gewissensängste einflößen möchte, die Menschen traurig stimmt und Hindernisse bereitet, durch falsche Gründe die Seele beunruhigt, damit sie es aufgibt, weiter auf dem Weg zu Gott zu gehen. Der gute Geist dagegen gibt dann der Seele Mut und Kraft, Tröstungen, Anregungen und Herzensruhe. Und er hilft, Hindernisse zu entfernen, damit man im Gutsein Fortschritte macht. Und dann schreibt er etwas vom geistlichen Trost. Trost nenne ich es, wenn in der Seele eine innere Regung geweckt wird, wodurch die Seele in der Liebe ihres Schöpfers und Herrn entbrennt. Und wenn sie demzufolge kein geschaffenes Wesen auf dem Antlitz der Erde um seiner selbst willen, sondern nur im Schöpfer aller Dinge zu lieben vermag. Sicher kann ich einen Menschen sehen und in ihm Gottes Wirken sehen und dafür Gott danken für all das Gute und Schöne, was ich an Menschen entdecke, aber alles in Verbindung mit dem Herrn, der das so gut und schön gemacht hat. und nicht irgendwie, um etwas herunterzuziehen. Und geistliche Trostlosigkeit, ja, wenn die Seele zu Verwirrung geneigt wird, zu irdischen Dingen und alle möglichen Versuchungen, verbunden mit Misstrauen, ohne Hoffnung und ohne Liebe. Das ist geistliche Trostlosigkeit. Und Ignatius von Loyola schreibt als Merkmal, zur Zeit der Trostlosigkeit soll man niemals eine Änderung in seinem Planen oder in seinem Tagesablauf festsetzen, sondern fest und beharrlich die früheren Vorsätze bewahren, die man in guten Zeiten, als man die Verbindung mit Gott wusste, festgesetzt hat mit seiner Hilfe. In Zeiten des Trostes, wenn man spürt, jetzt führt mich der gute Geist, dann kann ich auch mal meinen Plan oder meine Tagesregel oder ändern zum Guten. Wenn ich spüre, der Geist Gottes ist bei mir und er gibt mir das ein. Und in diesem Büchlein, da auf der Seite 26, am Ende vom Lehrbrief 6, wo es heißt, Horchen auf Gott, Ansprachen, Schauen auf Gott, Visionen, da gibt es auch die Regeln, die Pater Petrus Ibanez aufgestellt hat, als er vom Heiligen Stuhl beauftragt wurde, Teresa von Avila zu prüfen, ob man sie wegen der Inquisition irgendwie belangen kann oder ob das alles echt ist. Und er hat erst geschrieben, nach welchen Grundsätzen er vorgeht. War ganz interessant. Denn Teresa von Avila stand im Ruf, sie habe göttliche Eingebung. Und das würde von der Kirche zunächst einmal kritisch gesehen. Dann heißt es, wenn die Person, die mit solchen Offenbarungen begnadet wird, während und nach deren Empfang sich geringschätzt und ihre Fehler besser erkennt, sich schwächer und elender fühlt als andere, so ist das ein Zeichen, dass diese Offenbarung echt und göttlichen Ursprungs ist. Wenn einer aufgrund von Offenbarungen sich erhaben fühlt und stolz wird, dann ist es ein Beweis, dass die Offenbarung nicht echt sein kann. Ganz klare Sache. Zweiter Grundsatz, um zu erkennen, ob Offenbarungen und Visionen von Gott oder vom Teufel kommen, muss man darauf achten, ob sie den Empfänger zur Sammlung und Gelassenheit gegenüber äußeren Dingen und Beschäftigungen anregen. Oder ob sie zu einer Geschäftigkeit und Ruhelosigkeit drängen, dass er meint, er muss noch 100 andere Sachen hinzufügen und noch tun. Das ist nicht von Gott. Der dritte Grundsatz, ein weiteres Kennzeichen, ob solche Offenbarungen wirklich von Gott sind oder Täuschung, besteht in der eifrigen oder nachlässigen Übung des Gebetes. Ferner muss man darauf achten, ob eine Seele in ihren Gesprächen, Handlungen und in ihrem ganzen Benehmen echte und nicht nur scheinbare Liebe zu Gott und zum Nächsten zeigt. Also das ist ein wichtiges Merkmal. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus, dass ihr einander liebt. Und der vierte Grundsatz, wenn eine Person, der solche Visionen und Offenbarungen zuteil werden, andere, die Wissenschaft und Verständnis in diesen und ähnlichen Dingen besitzen, zu Rate zieht, vor allem den Beichtvätern davon Mitteilung macht und nicht alles meint, ja, ich weiß ja sowieso besser, der versteht nichts, ich muss den Weg allein gehen, das ist kein gutes Zeichen. Also ohne etwas zu verheimlichen, dann fällt er keiner Täuschung anheim. Und dazu kommt noch, dass eine Seele, die sich selbst misstraut, bei Verständigen sich Rat holt und sie um ihre Meinung befragt, einen großen Akt der Demut übt, wodurch sie es verdient, dass sie unser Herr zu Hilfe kommt und sie nicht in der Täuschung anheimfallen lässt. Ich weiß noch, wie die Barbara mal erzählt hat, wie sehr sie Teresa von Avila gerade in diesem Punkt schätzt, die einmal geschrieben hat, wenn ich einen Seelenführer suche, dann suche ich einen, der mit Weisheit und nüchternem Verstand die Gesetze des geistlichen Lebens studiert hat und daraus einen neutralen, aber objektiven Rat geben kann. Das ist viel mehr wert, als wenn ich einen anderen habe, der sehr fromm ist und selber geistige Eingebungen und Erfahrungen von Gott hat. Denn dann besteht Gefahr, dass er seine Erfahrungen und Eingebungen als selbstverständlich hinnimmt und sie auf mich projiziert, als ob ich die gleichen hätte. Also, wenn er solche Erfahrungen hat, gut, aber dann kann er nicht mein Seelenführer sein. Nur einer, der da nüchtern und objektiv prüfen kann. So hat es Teresa von Avila gesagt. Denn der Mensch ist natürlich der Täuschung fähig. Dann noch ein Grundsatz, wenn die Person große Widersprüche und Verfolgung erduldet hat, ohne den Menschen, die ihr so viel Böses zufügen, etwas zu Leide getan zu haben oder sich gegen solche Menschen, die einen beleidigt oder verleumdet haben, irgendwie Gefühle der Abneigung in sich im Herzen zu haben, sondern immer wieder verzeiht und auf die Menschen zugeht, dann ist es auch Kränkungen oder Verfolgungen nicht übel nimmt, sondern mit den Augen Jesu und mit seiner Geduld alles zu ertragen, dann ist es klar, dass der Geist Gottes in so einer Seele Wohnung genommen hat. Dann noch der siebte Grundsatz. Wenn auch alle die Echtheit teilweise erkennen können, so vermögen dies doch vollständig nur die Beichtväter und jene, die solche Seelen leiten. Der Grund liegt in der Reinheit des Gewissens und in der Vollkommenheit der Tugend. Dann der achte Grundsatz. Ein anderer Weg zur Erkenntnis, ob derartige Visionen und Offenbarungen göttlichen oder teuflischen Ursprungs sind, ist die Wahrnehmung, welchen Nutzen und welche Förderung andere aus dem vertrauten Umgang mit dieser Person ziehen. Das sind die Früchte, an denen wir die wahren und die falschen Propheten erkennen können. An ihren Früchten werdet sie erkennen, sagt Jesus. Dann ein neunter Grundsatz. Man muss ferner beachten, ob das, was der Person mitgeteilt und geoffenbart wurde, besonders der allgemeinen Lehre der Schrift entspricht. Dann ist nichts zu fürchten. Man darf es als Mahnung vom Himmel annehmen. Einmal wurden wir gerufen zu einem Gebetskreis, wo die Leiterin lauter so Eingebungen hatte, die oft gegen die Bibel oder die Lehre der Kirche standen. Da haben die anderen Leute vom Gebetskreis mich gerufen, da haben wir noch einen Pfarrer dazugenommen von dort, damals. Und haben dann klar gesagt, also wenn das so ist, diese sogenannte Urchristenlehre, die im Gegensatz zur falschen Lehre der Kirche an den Eingebungen des wahren Heiligen Geistes festhält und dann sich so irgendwie neue Impulse gibt bis hin zur Seelenwanderung. Aber da kann ich doch nichts dafür, das hat mir doch der Heilige Geist so gesagt. Und wenn der Geist das sagt und die Bibel was Falsches sagt, dann ist halt die Bibel falsch, so ungefähr war der Einsatz. Und da haben wir genau nach diesem Maßstab gesagt und gesagt. Also bitte nicht mehr die Leitung haben und auch am besten gar nicht mehr in diesen Gebetskreis kommen. Dann ging es wieder. Es gab auch vernünftige andere Leute. Also, nicht was? Es ist der eine Geist, der sich nicht widerspricht. sicher, in der Kirche gibt es auch Entscheidungen, die nicht mit der Lehre oder mit der Moral zusammenhängen, sondern eher kirchenpolitischer Art sind. Die können falsch sein. Aber was Lehre der Kirche, des Glaubens angeht oder auch der echten Moral, da weiß ich, dass der Heilige Geist da und bewahrt die Kirche vor falschen Lehren. Also kann es kein Gegensatz sein. Dann noch ein Grundsatz. Um sich in dieser Sache Gewissheit zu verschaffen, ist endlich noch darauf zu achten, wie der böse Feind zu einer solchen Person steht. Zollt er ihr Beifall und bekundet er seine Zufriedenheit mit ihr, so ist das ein sehr schlimmes Zeichen. Verfolgt er sie aber, fügt er ihr Übles zu, erscheint er ihr in schreckenerregender Gestalt, um sie zu quälen oder zu misshandeln, merken wir, Pfarrer von Ars ist sowas öfters passiert, so hat er die Seele nicht in seiner Gewalt und in seinem Besitz, und drum ist er so wütend und versucht, was dagegen zu machen. Wenn nun schon einer dieser Grundsätze und Regeln hinreicht, um mit Bestimmtheit und ohne Verwegenheit behaupten zu können, dass jemand mit echten Offenbarungen und Erscheinungen begnadet ist, um viel mehr steht dann die Echtheit fest, wenn sich alle vereint auf die in Frage stimmende Person anwenden lassen. Und sein Bericht an die Inquisition war also, dass Teresa von Avila nach all diesen Grundsätzen wirklich geprüft wurde und in Echtheit vor Gott war und der böse Feind keinen Einfluss hatte. Nicht? Von der Inquisition war das dann seine Arbeit, hat er sogar noch oft gesagt, nach welchen Grundsätzen er sowas beurteilt. Ja, einmal hatten wir so ein Gespräch in einer kleinen Runde über Unterscheidung der Geister und auch über Eingebungen von Gott, Ansprachen. Und dann kam ein Zitat vom heiligen Johannes vom Kreuz. Teresa von Avila und Johannes von Kreuz haben ja geistig und so auch sonst sehr gut zusammengearbeitet. Den Karmeliterorden, der irgendwie verwässert worden war, wieder zur ursprünglichen Treue zurückzubringen. Und haben auch sehr gut zusammengearbeitet, aber in einigen wenigen Punkten hatten sie Differenzen. Dann hat Teresa von Avila mal geschrieben, unser lieber Bruder Juan de la Cruz, Johannes vom Kreuz, ist auf dem geistigen Weg schon viel, viel weiter als ich. Er findet schon Trost in der dunklen Nacht der Seele. Er hat es nicht nötig, von Gott her Eingebungen noch zu empfangen. Ihm genügt der blanke Glaube und das Festhalten am Herrn und seinem Kreuz. Andere Menschen wie ich, die geistig noch nicht so weit gewachsen sind, brauchen aber noch Trost und Eingebungen von oben. Und wir finden Hilfe und Erleichterungen mit Ansprachen, die Gott uns gibt, auch für unsere Entscheidungen in unserem Leben. Und wer das bekommt, der soll es dankbar aus Gottes Hand annehmen, als Hilfe für seinen geistigen Weg. Da hat die Barbara gesagt, seht ihr, Teresa von Avila, die könnte man als Patronin der charismatischen Erneuerung annehmen, nicht Johannes von Kreuz. Weil da gibt es solche Ansprachen von Gott und man lernt sie zu unterscheiden und anzunehmen. Und da ist Teresa von Avila eine große Hilfe für uns. dankbar der Übernatürliche eingeben. Aber nicht, um sie exklusiv irgendwie zu suchen und süchtig zu werden, und ich brauche das, und wenn ich das nicht habe, dann bin ich nichts. Nein, sondern dankbar zu sein für diese Hilfe, wenn sie von Gott kommt. Auch die Charismen des Heiligen Geistes heute. Da sind wir sehr froh um diese heilige Teresa von Avila. Dann, heute haben wir ja in der Messe aus dem Galaterbrief etwas gehabt im Kapitel 5. Da heißt es ab Vers 13, durch Christus wurde euch, liebe Brüder und Schwestern, die Freiheit geschenkt. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Nehmt vielmehr in gegenseitiger Liebe Rücksicht aufeinander. Denn das ganze Gesetz hat nur erfüllt, wer dieses eine Gebot befolgt: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig zerfleischt. Ich dagegen rate euch: Lasst euer Leben vom Heiligen Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen und Verlockungen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Der Geist Gottes jedoch duldet unseren Egoismus nicht. Die beiden kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ohne weiteres tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Heiligen Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist allen klar, wo das endet: in sexueller Zügellosigkeit und in einem sittenlosen und ausschweifenden Leben. Es führt zu Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit und Streitsucht, unberechenbare Eifersucht und Intrigen, Rivalitäten und Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie böser Neid, Trunk und Fresssucht und ähnliche Dinge mehr. Ich habe es euch schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal: Wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Wenn wir uns aber der Führung des Heiligen Geistes überlassen, und das geht jetzt uns an, gell? Das wollen ja wir. Dann wird er in unserem Leben eine Fülle von Gutem hervorbringen, vor allem Liebe, Freude und Frieden, aber auch Geduld und Freundlichkeit, Güte und Treue, Aufrichtigkeit und Selbstbeherrschung. Das alles ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Dazu braucht es kein Gesetz. Manchmal geht es uns ja so, wie Paulus an einer anderen Stelle sagt: Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wer wird mich erlösen von diesem Dilemma? Dann gleich seine Antwort: Gottes Geist ist es, der das macht. In Christus. Er führt uns zu Christus. Und wenn wir uns an Christus festhalten und von seinem Geist leiten lassen, ist all das Problem überwunden. Und das ist dann also unser Weg. Sicher kommt es immer wieder vor, auch in der Kirchengeschichte, dass dann manche wieder einseitig irgendetwas erkennen oder davon hören, dass sie begeistert, und dann an diesem einen Punkt so festhalten, dass sie den Überblick über die Fülle und das Ganze, was Gott will, verlieren. Dass man also dann wieder neu, demütig, die Regeln zur Unterscheidung der Geister anwenden. Sowohl selbst als auch manchmal im geistlichen Gespräch. Einmal haben wir was gelesen über klausurierte Orden, Schwesternorden. Dieses Ordenshaus es den Schwestern ermöglichen soll, dass auch wenigstens alle 14 Tage ein Priester kommt, wo die Schwestern beichten können. Aber darüber hinaus möge jede Schwester sich einen geistlichen Führer suchen, auch außerhalb, den sie auch außerhalb des Klosters aufsuchen darf, einmal im Vierteljahr, also alle 3 Monate. Das war damals so die Regel. Und die Barbara, wie sie dann zu mir nach Pfatter zog, haben wir das einmal gelesen, habe ich auch gesagt, ja, wird Zeit, dass du jetzt einen geistlichen Führer außerhalb findest. Hat sie einen gefunden. Den Pater Leodegar. Der war erst in Regensburg, dann in Zangberg, dann in München und jetzt ist er in Kostenz. Ja. Und hat mir ein bisschen was erzählt, dass sie an ihm besonders schätzt und das war sehr gut. Dazwischen wollte sie zwar öfters mal beichten, auch mal kurz bei mir, so 3-5 Minuten, aber eigentlich geistliche Führung fuhr sie dann immer zu ihm. Und das war dann ganz gut so. Hat auch ihr gut getan. Und sie hat gesagt, das ist eine Hilfe, objektiv, was einem da hochkommt, wo man manchmal noch auch bei Regeln zur Unterscheidung nicht 100%ig sicher ist. Dann kann man sich ein paar Notizen machen und das dann einmal vorlegen. Und ich weiß, viele andere Leute haben die Barbara als geistliche Führung erwähnt, Frauen und Männer. Ab und zu kommt schon mal vor, dass sie zum geistlichen Gespräch bei der Barbara waren, dann hat die Barbara sie zu mir geschickt. Jetzt gehst du mal zum Gustav und beichtest das. Das kommt dann auch vor. Ja, aber das war sicher ein Segen für die Leute, die zur Barbara gehen konnten. Aber dann haben wir uns manchmal unterhalten, wie ist das? Und ich glaube, zur Regel zur Unterscheidung der Geister gehört auch das Thema geistliche Führung. Die Barbara hat auch gesagt, wir müssen noch Lehrbriefe machen, unsere Leute schulen, damit sie fähig werden, für andere geistliche Führung zu geben. Denn es werden Zeiten kommen, wo ein Aufbruch kommt. Wo viele Menschen Gott begegnen möchten und jemanden packen und sagen, du, ich möchte mit dir gehen. Ich habe gehört, Gott ist bei euch. Das wird kommen. Zeit der Aufbruch. Barbara hat dann noch dazugefügt, ich werde euch dann vom Himmel aus helfen. Aber du, Gustav, musst da noch durchhalten, du bist da noch gefragt. Also kann es eh nicht mehr lang dauern, weil ich eh schon so alt bin. Ich habe mal so einen Kurs gemacht, wie führe ich einen Mystiker, auch wenn ich selbst keine mystischen Erfahrungen hatte. Das habe ich mal so 2 Semester belegt, in Amerika ein Seminar, so freiwillig neben den Hauptaufgaben. Darüber habe ich das hier geschrieben. Da kam einer frisch aus Rom, der dort in Rom solche Kurse mitgemacht hatte, ein junger Pater, der hat uns dann das beigebracht. Und ich bin sehr dankbar für das, was ich damals lernen konnte und durfte. Zum Beispiel, dass manche Leute dann extrem sich abhängig machen und nicht lernen, unter geistlicher Führung dann doch allmählich selbstständiger zu werden. Ich habe dann später noch auch in Australien so einen Kurs gemacht für Counseling, für die Telefonseelsorger. Und da wurde uns eingebläut, die Leute, die sehr viel reden, zu begrenzen und sagen, ein geistliches Gespräch, das muss man in einer halben Stunde gut durchbringen. Wenn einer ganz neu ist, kann man sagen, gut, in einer Woche wieder eine halbe Stunde. Später dann kann man sagen, in einem Monat wieder. Ne? Also nicht, dass man ausweitet in so unendliche und hundert und tausend Nebensachen auch noch reinbringt, sondern dass man lernt doch auch selbstständiger nach den Grundsätzen, auch den Regeln der Unterscheidung, manches zu erkennen. Das kann man dann kurz mal bringen, das ist in 5 Minuten geschehen. Und dass man dann gut auch mal ein längeres Gespräch haben kann von bis zu einer halben Stunde, aber das dann nicht zu häufig, dass man dann lernt, dass die Leute non-directive, also nicht dirigieren, auch der geistliche Führer soll die Leute nicht dirigieren direkt, sondern Hilfestellung geben, damit sie es selber lernen. So wie im Turnen in der Schule, der junge Mensch muss selbst diesen Sprung machen oder dieses am Barren machen, aber der andere kann einen Tipp geben und dann aufpassen, ob er vielleicht abrutscht und ihn auffangen. Eigentlich muss der andere es selber machen. Und so sollen auch wir lernen, im Geist zu wachsen, unterscheiden zu lernen, bei manchen Punkten, wo man nicht gleich die Sache selbst entscheiden kann, auch mal zu fragen, solche Hilfe auch anzunehmen, aber dann doch wieder den Weg alleine gehen, dass man das auch lernt. Und dann kann man natürlich sowas zu Hilfe nehmen, wenn man sich dann prüft. Und dann auch, dass die Beweggründe, die dahinter stecken, auch einmal sehen. Warum tue ich das? Und dann gelten die gleichen Grundsätze. Wenn ich dabei demütig für den Herrn da bin oder für die Nächstenliebe, für den Menschen, dann ist es gut. Wenn ich mich aber dann gedrängt fühle, noch mehr zu tun und das und das und das. Da war mal eine Frau und die hat gemeint, also als sie zu Barbara kam, sie hat doch eine gute Idee, irgendwas, ich glaube vom lebendigen Rosenkranz und das müsste man machen und das ist was Gutes. Und die Barbara hat gesagt, ja, so wie ich sehe, ist das was Gutes. Und wenn du dich vom Herrn dazu berufen fühlst, dann tu es ruhig. Aber warum nimmst du das nicht in die Hand? Nicht? Da hat Barbara einen Vorwurf gemacht. Hat die Barbara gesagt, der Herr hat mir manches aufs Herz gelegt, aber das nicht. Das mag für dich gut sein, aber ich bin nicht verpflichtet, alles, was gut ist, auch noch tun zu müssen. Ich tue das, was der Geist mir aufs Herz gelegt hat. Wenn ich noch mehr tue, dann bin ich noch früher krank und am Ende. Also es geht nicht darum, möglichst viel Gutes zu tun. Und was dann auch noch gut ist, und das ist noch was gut, und da ist noch eine Offenbarung gekommen, dass das gut wäre, und da auch noch was, und da auch noch was. Das mag gut sein für die Leute, denen es gesagt wurde. Aber nicht für alle. Man muss unterscheiden lernen. Was ist bei mir dran? Was ist meine Aufgabe? Wenn ich das tue, habe ich genug zu tun. Brauche ich nicht noch mehr tun, untersuchen. Und so lernen wir. Wahrzunehmen, man kann dem anderen, wenn er was hat, wo ich spüre, das ist nicht meine Sache, aber man kann ja auch in der geistlichen Begleitung dann prüfen, ist das was Echtes oder bürdet er sich nur mehr auf, damit er noch größer dasteht? oder ist es ein echter Ruf für ihn persönlich? Wenn es das ist, kann man dazu nur ermutigen. Aber nicht, dass der andere das auch tun muss. Und so lernen wir einerseits, es ist der Geist Gottes, ist nicht so wie etwa so manche Arbeitgeber in der Welt, dass sie einen ausnutzen bis zum geht nicht mehr. Der Geist Gottes geht sehr ein auf uns, auch auf unsere Müdigkeit, auch auf unsere Begrenztheit. Er hetzt uns nicht zu Tode. Er gibt uns schon Impulse. Und es kann auch einmal Zeiten geben, wo der andere wirklich in Not ist, wo ich über mich hinausschießen muss und mich einsetzen muss, wo ein Einsatz für die Nächstenliebe wichtiger ist, als die Gebetszeit einzuhalten. Auch das gibt es. Also nicht starr sein. Wenn es der Herr verlangt, gerade aus Nächstenliebe, weil der andere es braucht. Aber das lerne ich dann zu unterscheiden. Aber manches, dass ich auch mich von einem anderen, der immer wieder kommt, nicht einwickeln lasse. Ich weiß, eine Frau, die hat jeden Tag 3 bis 4 Mal lange Telefongespräche mit der Barbara geführt. Und sie war wirklich so, manches so verfahren, dass sie es eine Zeit lang gebraucht hat. Aber dann hat die Barbara angefangen und gesagt, das hast du doch schon gestern mir gesagt. Jetzt tu das einmal und wenn du dringend einen Anruf machen musst, dann bitte nicht mehr diese Woche. Und sie hat sie allmählich zurückbegrenzt. Und heute ist diese Frau so weit, dass sie selber anderen helfen kann. Und das gar nicht mehr braucht. Ja, so einmal im Jahr kommt schon noch. Zum geistlichen Gespräch und so weiter und wie es ihr geht. Aber mehr braucht sie auch nicht mehr. Sie schafft es jetzt allein. Aber ich weiß, wie wir da nach Pfatter umgezogen sind und sie hat dann irgendwo mich erreicht. Ja, wo kriege ich die Barbara heute? Ich sage mir, heute nicht. Jetzt dieses Telefon wird abgeschaltet und vielleicht in einer Woche wird dann auf die andere Wohnung kommen. Jetzt wartet halt einmal eine Woche. Ja, um Gottes Willen, das geht nicht, ich war's heute. Ne? Und ich habe gesagt, ja, du betest zum Heiland und der lässt dich nicht allein, dann kann dir nichts passieren. Und dann kannst du in einer Woche mal wieder probieren. Ja. Also man merkt schon, bei Unterscheidung und geistlicher Führung, unser Dienst an den Mitmenschen, da braucht schon ein gewisses Fingerspitzengefühl.